Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 8 von Inklusion macht glücklich. Ich bin Maike.
Und ich bin Christoph.
Und ja, heute soll es um das Thema gehen. Stundenplan ist gleich oder ist ein Beispiel für strukturelle Gewalt. Und super, super spannendes Thema. Redet Christoph schon seit Wochen von, dass er das machen will.
Gut, wir haben jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, sind jetzt hier in Berlin 3 Schulwochen vergangen.
Ja.
Und an den Förderzentren dauert es ein bisschen, bis so ein Stundenplan sich so eingegruft hat. Aber so langsam ist es halt so. Und deswegen ist das der aktuelle Anlass.
Genau. Der Stundenplan, die strukturelle Gewalt greift wieder mit voller Macht nach den Sommerferien. Gut, als allererstes aber natürlich, wie immer, die Hausaufgaben.
Es ging um Dankbarkeit.
Wir hoffen, dass ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Ja, es ging um Dankbarkeit.
Also Dankbarkeit.
Wir haben natürlich auch Hausaufgaben gemacht.
Wir haben unsere Hausaufgaben.
Ja. Wir machen das übrigens wirklich täglich. Ja? Also für euch auch. Wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben, wenn ich mir die aussuchen sollte, wirklich irgendeine Praxis bis zum Rest Ende meines Lebens machen würde, ist Dankbarkeit eine der mindestens Top 3. So, und ich mache das seit 5 oder 6 Jahren, glaube ich, mittlerweile, wirklich täglich regelmäßig. Und das ist wirklich lebensverändernd. Und Christoph und ich, wir machen es ja auch schon seit 2 Jahren mittlerweile täglich, würde ich sagen. Ja, ne? Gut.
Ja,
also so viel zum Thema, wie wichtig Dankbarkeit ist.
Und die Herausforderung ist ja dann auch, das hatten wir ja eben auch gesagt beim letzten Mal, ich kann natürlich dafür dankbar sein, dass ich 6 Wochen Ferien habe oder dass ich mir mit meinem Gehalt ein schönes Auto oder ein Haus leisten kann oder sowas. Also all die schönen Dinge, also so was das Leben an Fleißkärtchen bietet. Aber dankbar sein für die Dinge, die nicht so schön sind, das ist letzten Endes das, was uns umdreht. Und deswegen habe ich als Beispiel rausgenommen meinen neuen Schüler David. Der ist jetzt neu in die Klasse gekommen. Übrigens auch ein Beispiel für, das können wir gleich noch besprechen, für eben Form von struktureller Gewalt. Und dieser Schüler ist in dem Dreieck emotional-soziale Entwicklung, Lernbehinderung und geistige Behinderung, wenn man denn in diesen Kategorien noch so reden will. Und das Zentrale, was mich persönlich daran wirklich immer wieder aufregt, mich immer wieder in Stimmungstiefs oder in Aggressionen auch versetzt, ist halt seine größtenteils aggressive Art und Weise, wie er mit Menschen, vor allen Dingen mit Menschen, umgeht. Und ja, ich kann sagen, ich könnte sagen, wie doof, dass ich den jetzt habe. Ganz einfach andersrum formuliert, wie gut oder ich bin dankbar, dass ich ihn habe, weil der zeigt mir genau die Stellen, wo es bei mir ja selber hakt. Also wo ich merke, ich verliere die Kontrolle, das will ich nicht. Ich gerate in Zustände, die ich eigentlich nicht haben will, weil ich merke, wenn der aggressiv wird oder Dinge tut, die in irgendeiner Form von Aggression zeugen, also dass er über gewaltverherrlichende Filme spricht, die nachspielt oder
bis hin dazu,
dass er natürlich auch mit anderen Schülern echt übergriffig ist.
Umgeht.
Ja. Und dass ich merke, ich bin immer an der Grenze des Kontrollverlusts dabei. Und so, wo ist es sozusagen der Punkt, der mich dabei wirklich richtig, richtig trifft? Dass ich eigentlich sehe, okay, also wo will ich denn, wo wäre ich möglicherweise ganz genauso? Also wo möchte ich jemanden schütteln, wo möchte ich wirklich auch jemanden würgen? Weil der einfach so doof ist.
Leute würgen?
Ich würde Leute auch manchmal würgen.
Passiert mir nie.
Die Vorform ist übrigens stark in den Hintern treten. Also, aber das eben wirklich zu sehen, okay, wo kann ich daran lernen? Was stört mich an diesem Schüler? Und was ist eigentlich in mir, was das ja auslöst, dass mich das an diesem Schüler stört?
Ja.
Und also wir können jetzt sehr viele Folgen darüber machen, welche Situationen es alle gibt, in denen eben mir sowas passiert. Aber ich bin wirklich dankbar, dass ich den jetzt sozusagen als Herausforderung und als eben auch Spiegel meiner selbst in der Klasse habe.
Ja, klar. Und das ist natürlich der Punkt, an dem dieses berühmte innere Wachstum dann passiert, ne? Wo wir über unsere Grenzen gehen und sagen, okay, also genau, am liebsten hätte ich das einfach weg. Und was ist, wenn ich aber also manchmal bewusst mich einer Situation aussetze, die ich eigentlich gerne weg hätte. Das ist so noch so eine Königsdisziplin. Aber was ist, wenn ich einfach, täglich passiert uns das, ne? Sodass wir in Situationen kommen, wo wir jetzt nicht gerade sagen können, okay, da gehe ich jetzt wieder raus oder so, sondern was ist, wenn wir die nehmen, dankbar als Möglichkeit für uns innerlich zu wachsen und über unsere Grenzen rauszuwachsen und nicht in so einem Ding zu verharren von, ja, immer passiert mir das und hätte ich doch bloß nicht und oder der nicht oder irgendwie sowas, ja, sondern wie kann ich das transformieren?
Und wie kann ich mich dabei verändern? Denn genau, das ist das Zentrale, weil den Schüler werde ich, also mit den alten Methoden, es gibt ja, also in der Verhaltenspädagogik, Verhaltenspsychologie, das alte Skinner-Modell oder sowas, damit kommen wir einfach nicht weiter.
Ja, genau. Genau, und Transformation, das ist klar, ne, dass das beginnt immer
bei dir selber.
Genau. Also erst in dem Augenblick, wo ich mich verändere, verändere ich die Resonanz, mit der ich ausstrahle in die Welt und dann muss die Welt sich mitverändern. Und das ist einfach total spannend. Das passiert ja jetzt auch gerade wieder bei dir, in deiner Klasse da. So, und jetzt kommen wir aber, also so viel zum Thema Dankbarkeit. Also wir können euch nur sehr, 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 sehr einladen, Dankbarkeit zu praktizieren. Wir freuen uns auch immer über Kommentare, über E-Mails, Fragen und so weiter. Also wir beraten auch gerne.
Keine Scheu.
Keine Scheu, genau. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema von heute. Mhm. Oder beziehungsweise sind ja eigentlich schon mittendrin.
Ja, der Übergang ist fließend.
Ja, genau.
Und
ja, der Stundenplan, ein Beispiel für strukturelle Gewalt in unseren Schulen.
Ja.
Lieber
ja.
Christoph, bitte.
Also man muss natürlich gucken, jede Schule ist anders. Jede Schule baut sich auch irgendwie anders auf. Ein Gymnasium funktioniert natürlich komplett anders als ein Förderzentrum für geistige Entwicklung. Wobei natürlich auch ein Gymnasium ein Förderzentrum für geistige Entwicklung sein sollte. Und das hängt auch ein bisschen immer jeweils an der Struktur der Schule, an der Leitung der Schule und auch der Geschichte der Schule. Wie haben wir das da immer schon gemacht? Aber die Grundidee ist eigentlich in allen Schulen mehr oder weniger gleich. Sprich, es gibt irgendeine Organisationsform, die sich zeitlich an der Woche und an den Tagen orientiert, was da wann zu passieren hat und welche Kollegen eben auch anwesend sind. Das ist letzten Endes diesem ganzen System Schule, wie wir es seit 150 Jahren in Deutschland haben, immer noch geschuldet. So, und ich kann jetzt ganz konkret von meiner Schule berichten, wo es eben darum geht, dass sogenannter richtiger Unterricht stattfindet, nämlich von 8:45 bis 10:00 erstmal, weil wir natürlich unsere Menschen mit geistiger Behinderung nicht überfordern wollen. Aber das ist so die Zeit, wo dann eben Kernfächer Mathematik und Deutsch unterrichtet werden, und zwar jeweils in Kursen. Das heißt, der Klassenverband wird aufgelöst und die Schülerinnen und Schüler wandern dann in ihre jeweiligen Kurse, um dort einen adäquat ihrem Lernstand entsprechend Mathematik und Deutsch beigebracht zu kriegen. Mhm. So, dann ergab sich, also das soweit so gewöhnlich, das gibt es, glaube ich, in sehr vielen Schulen. Wir sind ein Förderzentrum mit sehr vielen, auch sehr schwerbehinderten Schülerinnen und Schülern. Und deswegen gibt es dazu dann eben noch die Kurse Basale Förderung, nennt sich das. Das geht auf ein Konzept von Andreas Fröhlich zurück aus den 70ern. Mhm. Also wird aber auch nach wie vor haben wir nicht viel, also wird jedenfalls sehr viel nach diesem Modell gearbeitet, obwohl Andreas Fröhlich, glaube ich, schon sehr lange als Professor im Ruhestand ist. Mhm. Aber letzten Endes kann man halt auch sagen, in der Schwerbehindertenpädagogik und in der Inklusionspädagogik hat sich da in den letzten 20 Jahren relativ wenig getan. Mhm. Also wir wissen eigentlich immer noch nicht so genau, was wir mit diesen Schülern machen sollen. Deswegen gibt es diesen Kurs Basale Förderung. Da sind die dann alle drin und dann kann man gucken und dann hängt es an den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen, Betreuerinnen und Betreuern, was die da machen. Also es gibt da eben auch mehr Angebote in Richtung Bewegung, es gibt Angebote in Musik.
Aber das klingt doch alles gut. Warum sagst du jetzt strukturelle Gewalt?
Naja, das Ding ist halt, das klingt ja eben, wie
sehr gesagt, fröhlich das klingt das.
Es klingt sehr fröhlich, ja. Aber das Hauptding bei der ganzen Geschichte, und das ist in allen Schulsystemen so, ist, dass die Kinder und Jugendlichen einfach nicht gefragt werden.
Ja.
Also sie werden, und das ging jetzt mit meiner Dankbarkeit vorhin gerade auch schon los, wir fangen an mit Klassenzusammensetzung. Ja, also wir sitzen da, also bei uns ist das relativ überschaubar, wir sitzen dann da mit den Kolleginnen aus der Stufenkonferenz zusammen und überlegen, welches Kind kann jetzt im nächsten Schuljahr in welche Klasse gehen. Anhand von irgendwelchen Vorerfahrungen, die halt gemacht worden sind, weil dieser Schüler passt mit dem zusammen oder passt, die beiden passen überhaupt nicht, also gar nicht in eine Klasse.
Und das ist doch total nett.
Ja, aber es ist natürlich, das ist die Sicht unserer Kollegin. Danke für den Advocatus Diaboli, den du hier spielst. Wie gesagt, die Schüler werden überhaupt nicht gefragt. Also ich kann da ein Beispiel bringen, das in einer Wohngruppe in der Nähe meiner alten Schule. Da wohnten, hat dann eben sich eine Mitbewohnerin bei ihrem Heimleiter, mit dem ich befreundet bin, beschwert. Sie würde gerne mit einer anderen Freundin in einer Klasse sein.
Ja.
Und dann kam halt die Frage, warum machen wir das nicht?
Ja.
Und dann geht's halt los. Also für diese beiden Freundinnen wäre es super, aber das System sagt, wenn diese beiden Freundinnen zusammen sind, dann kannst du allen anderen Unterricht vergessen.
Mhm.
Also, weil dann machen die genau das, was sie wollen.
Mhm.
So, die Frage ist jetzt, sagt Schule dann, wollen wir das? Wollen wir sozusagen unseren Schülern diese freie Entwicklungsmöglichkeiten geben und sich, was man durchaus auch begründen könnte, dass die sich sonst sehr selten treffen können. Also gerade bei Menschen mit geistiger Behinderung, mit eingeschränkter Mobilität ist das durchaus ein Argument. Oder aber sagen wir, nein, und das passiert halt an der Stelle, unsere Unterrichtsinhalte sind halt so wichtig, dass die Freundschaften da hinterher zurückstehen müssen. Weil die beiden Freundinnen würden in diesem Unterricht zusammen nur quasseln und im Prinzip die Stunde sprengen, sodass es der eigentliche Inhalt, der natürlich sehr wichtig ist und deswegen vermittelt werden muss, dass der gar nicht mehr gemacht werden kann.
Ja, gut.
Ne? Und das ist der Moment, wo wir halt hingehen und sagen, okay, ihr dürft nicht. Ihr könnt das ja gerne in einer Pause machen oder so, aber prinzipiell in den richtig wichtigen Dingen, ihr dürft nicht. Und das ist das, wo es an den Schülerinnen und Schülern halt an bestimmten Stellen wirklich komplett vorbeigeht.
Mhm. Gut, aber Schule ist ja nun mal so. Also die müssen doch da Mathe lernen und schreiben.
Also, ja, genau, das sagen
das, alle. Naja, also ich bin jetzt wirklich der Advocatus Diaboli, also das ist ja, es ist schon klar, aber trotzdem, also nochmal, lass uns das mal aussprechen, so warum. Und das ist ja etwas, was eben nicht nur für Schulen mit basaler Förderung gilt, sondern für alle Arten von Schule. Ja, warum ist das so, dass wir immer noch zum Beispiel alles in Stundenpläne pressen, Kinder in Klassen stecken und so weiter? Und warum, also das Argument ist ja, die hast du ja gerade genannt, die Argumente, ja? Also die müssen das doch da lernen und quatschen ist ja nicht so wichtig, das kann man auch in der Pause.
Weil wir halt immer noch glauben, dass wir mit dieser Form von inhomogenen Lerngruppen, darum geht's, bestimmte Unterrichtsinhalte am besten an das Kind kriegen.
Mhm.
Das wissen wir seit, würde ich mal sagen, 100 Jahren, dass das nicht so ist.
Mhm.
Also schon die Reformpädagogik hat eigentlich gesagt, jedes Kind lernt unterschiedlich.
Ja.
Also das hat tatsächlich schon mein Großvater studiert.
Mhm.
Jedes Kind lernt unterschiedliche Dinge, lernt auch eigentlich immer nur die Dinge, die für es selber bedeutungsvoll sind.
Mhm.
Und ich wage jetzt die steile These, dass die Kinder, die in irgendeinem Kurs sind, das in der Regel aus Freundlichkeit ihren Lehrern gegenüber machen.
Mhm.
Weil sie irgendwie die zumindest, also wenn ich mich bei uns in der Schule umgucke, die meisten von den Kolleginnen sind wirklich ganz nett und relativ auch meistens freundlich zu den Kindern. Und deswegen sagen sie, ja, okay, dann mache ich da mal mit. Inwieweit das, was wir eigentlich wollen, nämlich dass die Kinder sehen, das sind Dinge, die sie wirklich für ihr Leben brauchen, inwieweit das dann auch bei den Schülern ankommt, bei den Schülerinnen, das wage ich echt zu bezweifeln. Also zumindest könnte man viel, viel effektiver lernen, wenn wirklich klar ist, dass die Kinder sagen, ich möchte das jetzt wissen.
Ja, ja, also ich wollte gerade sagen, steile These und Wagen, also... Entschuldigung, aber das sind ja Sachen, die sind seit wirklich sehr langer Zeit bekannt und ich war, also...
Genau, aber die These...
Und auch das, es ist ja auch belegt, das ist ja keine These. also da gibt es ja auch, soweit ich das weiß, eine Studienlage zu. Und ich kann ja immer nur wieder erzählen, dass ich bei Manfred Spitzer war. Und das ist, also auch das ist, ich würde mal sagen, 15 Jahre her ungefähr bei einem Vortrag. Und da hat er das so schön in Worte gefasst, dass wenn wir das in der Medizin machen würden, was wir in der Pädagogik machen, ein Aufschrei würde durch die Lande gehen. Wenn wir sagen würden, so mikroinvasive Chirurgie, das ist eine total steile These, total, also crazy.
Gibt auch ja? Leute, die haben das gemacht.
Ich habe schon mal gehört, ja, genau. Aber, ach, wir haben doch immer schon die Leute zur Ader gelassen, ne? Das ist doch viel besser. So, da bleiben wir bei. Und das ist etwas, was wir in der Pädagogik wirklich buchstäblich so machen. Hammer.
Ja.
Also ich bin auch immer wieder total ergriffen davon, und wenn man in solche Diskussionen gerät. Und ja.
Die Diskussion, wie gesagt, also meine Kolleginnen und Kollegen haben das alle im Studium gelernt, dass das eigentlich nicht, also das ist diese Art und Weise, wie wir Schule machen, nicht mehr funktioniert. Mhm. Es gibt in Berlin ja auch so eine Initiative, die heißt dann Schule muss anders, aber ich bin mir nicht sicher, wie anders die das meinen.
Kenne ich gar nicht, die Initiative.
Ja, es geht natürlich um die Missstände, die wir im Moment in den Schulen haben, aber letzten Endes sind diese Missstände, die wir haben, die laufen halt immer darauf hinaus, dass wir eigentlich das System nicht ändern wollen, sondern nur mehr Ressourcen reinpumpen, damit wir dann damit mit den immer ineffektiveren Methoden oder die immer ineffektiver werdenden Methoden trotzdem noch arbeiten können. So. Und das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte mit dem Stundenplan, um da wieder darauf zurückzukommen, ist halt, dass die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, nicht gefragt werden, was sie da jetzt lernen sollen, was sie da und wo sie auch hinkommen. Ja? Also man muss sich das schon ganz klar vorstellen, und man sieht es ja in jeder ersten Klasse, das ist jetzt deine Klasse, da musst du jetzt rein. Und dann hast du in der ersten Stunde Mathe und in der zweiten Stunde hast du Deutsch und danach gibt es vielleicht Kunst und Sport oder wie auch immer. Und wenn man Glück hat, ist der Plan einigermaßen so, dass er zu dem Kind passt. Wir haben aber eine Gesellschaft, und meine Schule ist da echt ein Beispiel. Ja? Also wir haben, glaube ich, alleine an den Schülern 13 oder 14 Nationen und das bei nur 70 Schülern. Und bei den Kolleginnen ist es übrigens auch nicht viel anders, dass du einfach nicht mehr sagen kannst, wir können in so einem irgendwie gearteten Gleichschritt laufen. Und trotzdem sagen wir den Schülern, du musst aber dahin. Das heißt, die Schüler werden gezwungen, an bestimmte Stellen zu gehen und dort das zu lernen, was wir jetzt meinen, was entwicklungspsychologisch gerade dran ist. Wobei wir uns immer nur auf die einzelnen Inhalte beziehen. Also sagen wir mal so, wenn jemand die Zahlen 1 bis 10 kann, dann muss er halt danach die Zahlen bis 20 lernen und dann kommt der Aufbau des Zahlensystems, des Zehnersystems, man kommt dann bis zum Raum bis 100. Und genauso ist der Mathekurs aufgebaut. Die Frage ist überhaupt nicht, was interessiert das Kind eigentlich an Mathe? Und will es das?
Ja, zwei Sachen fallen mir noch dazu ein. Also erstens dieses, dass wir dabei auch gar nicht berücksichtigen, also genau, individuelles Lerntempo, aber auch dieses zyklische Lernen, ja. Also was ich bei meinen Kindern ja sehr schön beobachten konnte damals, als die noch nicht in die Schule gegangen sind, also bei beiden ist jeweils dieser Prozess gewesen, so, ich lese abends immer vor oder habe immer abends vorgelesen und sie sitzen neben mir und ab irgendeinem Zeitpunkt fangen die dann an zu sagen, so, sag mal, was ist denn das da, ja, und was ist das? Also, und dann sage ich, ja, das ist ein B und das ist ein A und dann kann man irgendwie 2-3 Abende nicht mehr vorlesen, so ungefähr, weil die ganze Zeit nur gesagt wird, so, was ist denn das? Buchstabe. Und dann geht das weg. Und zwar für, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei oder so. Und dann fragen die irgendwann wieder und man merkt, sie haben ja jetzt was gelernt. Nämlich, sie können jetzt irgendwie schon die 4 Buchstaben und jetzt können sie noch mehr und lernen wirklich in ihrem eigenen Tempo und zwar zyklisch. Also immer wieder so, dann geht es wieder weg, dann denkt man, ach, ist wieder alles weg und dann kommt es wieder hoch.
Und dann arbeitet es und dann irgendwann ist es zusammengerollt, gebacken Stand. Und fertig.
Genau. Ja. Total spannend, erstens das. So, und zweitens, also es gibt noch ganz viele Punkte, die man dazu sagen kann, aber zweitens ein wichtiger Punkt, den dieser amerikanische Lehrer John Taylor Gatto herausstellt in seinem Buch, das ich letztens verliehen habe an jemanden nochmal. Und der sagt, dass durch diese Stundenpläne wir trainiert werden, dass das, wofür wir uns interessieren, nicht wichtig ist. Ja? Sondern ich habe mich genau eine Dreiviertelstunde lang und zwar intensiv mit Freude und Engagement für Mathe zu interessieren. Dann klingelt die Glocke, ja? Und dann kommt die nächste Person rein, 5 Minuten später, und dann habe ich mich mit Freude, intensiv, mit Engagement
für Kunst
und so weiter, für Kunst oder für Deutsch oder was auch immer zu interessieren. Und das, was mich selbst interessiert oder ob mein Lernprozess nach diesen 45 Minuten vielleicht gerade erst angesprungen ist oder noch gar nicht zu Ende ist oder sowas, ist total wurscht. Nämlich Mathe ist erst in 3 Tagen wieder dran. Mhm. Und dann vielleicht 1,5 Stunden als Doppelstunde, wo ich eigentlich gerade dabei bin, mich für Deutsch zu interessieren oder so. Ja?
Und das kannst du, und das Ergebnis kannst du tatsächlich bei uns in der Schule sehen. Mhm. Und ich behaupte, in vielen anderen Schulen auch. Das, also man macht das natürlich sehr systematisch. Und was tut ein Beamter? Er legt eine Mappe an, in der dann das alles drinsteht. Und die freundliche Forderung ist dann, dass man natürlich am Ende eines Schuljahres ein wunderschönes Heft hat, in dem dann alles so schön drinsteht, was wir gelernt haben. Und man kann das dann nachgucken. Und meine Beobachtung ist letzten Endes, dass den Schülern diese Mappen herzlich
wurscht sind.
Ja, also das... Also man muss ihnen öfter hinterhertragen, ach übrigens, du hast die Mappe vergessen und den Kurs oder,
ja. Okay, du hast
das
gerade
halt
gesagt,
dass es Zeit umgeht. Ja, das ist eben wirklich das Beispiel, dass diese Struktur, und darum heißt es strukturelle Gewalt, die so einen Stundenplan den Schülern gibt, einfach komplett an den Lernvoraussetzungen, an den Lernmöglichkeiten und an dem Lerninteresse der Kinder und der Schülerinnen und Schüler vorbeigeht. Und das ist das auch das, was das System einerseits ineffektiv macht und vor allem, wenn die Schülerinnen und Schüler so merken, dass sie da gar nicht drin vorkommen oder jedenfalls in ihren Bedürfnissen nicht gesehen werden, eben auch ganz klar ein Ausdruck oder ein Auslöser für Aggressionen werden.
Genau. Und das ist jetzt eigentlich
Der Punkt fürs nächste Punkt, Mal.
Zu dem wir kommen wollten, genau. Also wir haben jetzt ja ein sehr, sehr düsteres Bild gezeichnet. Also man könnte jetzt echt so voll depressiv da rausgehen und sagen so, wow, ich will nie wieder in die Schule gehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass der John Taylor Gatto, den ich gerade zitiert habe, und wir verlinken das Buch mal in den Shownotes, dass der tatsächlich auch den Dienst quittiert hat irgendwann. Mhm. Der ist mehrere Male ausgezeichnet worden als Lehrer des Staates New York und hat dann aber irgendwann geschmissen und gesagt, da will ich nicht mehr dran teilnehmen an dieser Veranstaltung. Und wir richten uns ja jetzt an euch, die sagen, okay, also ich habe mich entschieden, bei der Veranstaltung dabei zu bleiben. Und wie können wir jetzt da sind wir wieder bei der Dankbarkeit, ja, also wie können wir uns transformieren und was können wir transformieren, sodass wir mit dieser strukturellen Gewalt, mit der wir hier arbeiten müssen, in der Regel, erstmal, das ist ja erstmal gegeben. Wie können wir damit umgehen auf eine konstruktive Weise? Und das Erste ist, das war ja das, worauf wir mit dieser Folge jetzt hinaus wollten, war, dass wir das Bewusstsein dafür schärfen wollen, wenn uns SchülerInnen gewalttätig entgegenkommen, also ob jetzt uns persönlich miteinander, gegen sich, ja, irgendwelche, was weiß ich, Ritzen
und sonst was,
gegen Gegenstände in irgendeiner Weise, dass wir das erstmal lernen, den Blick zu weiten und nicht zu sagen so, boah, das ist aber falsch, hör auf damit und sonst wirst du bestraft und so weiter, sondern das Lernen, zunächst einmal den Blick darauf zu ändern und zu sagen, okay, das ist einfach möglicherweise gerade ein Ausdruck von struktureller Gewalt, der dieses Kind, dieser Schüler in Vielfältig, also Stundenplan ist ja nur ein Teil, ne, ausgesetzt ist. So. Und erstmal gar nicht so viel damit zu machen, sondern Hausaufgabe haben wir uns überlegt für dieses Mal, ist tatsächlich einfach mal eine Woche lang durch die Gegend zu gehen und einfach nur mal achtsam zu sein, aware, ja.
Einfach zu schauen, so, wo sind da Schülerinnen und Schüler, deren Interessen, deren Ideen einfach eben aufgrund dieser Pläne, aufgrund der Struktur, die Schule vorzugeben oder vorgeben meint zu müssen, die da einfach niedergebügelt werden.
Mhm. Genau. Und
also das, wenn man wirklich merkt, so, das können ja einfache Beispiele sein, ich merke, die Stunde ist zu Ende und gerade habe ich die Schüler aber. Mhm. Ja, leider klingelt's.
Ja, natürlich, genau.
Wir haben es im Referendariat alle gelernt, die Stunde muss direkt nach 45 Minuten genau passend zu Ende sein, dann ist es gut.
Genau.
Und genau das ist halt nicht schüleradäquat.
Und anders geht es ja auch nicht, weil fünf Minuten
danach
später kommt ja dann
Kollege,
der Kollege rein mit.
Aber so. Einfach solche Situationen sammeln und sich wirklich mal überlegen, okay, wie kann... Nee, erstmal einfach sammeln.
Einfach nur mal
merken, wie viele von diesen strukturellen Problemen
schaffen wir uns da selber. Sich dem einfach mal aussetzen, diesem Bewusstsein, ja. Genau. Und ich sehe schon, die nächste Podcast-Folge geht nochmal darüber. Ja, soweit erstmal, ihr Lieben. Alles Liebe. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen in eigener Sache zu sagen. Also erstens, unsere Facebook-Seite wächst. Inklusion macht glücklich. Wenn ihr auf Facebook seid, guckt mal vorbei. Da kommen mehr und mehr sollen und kommen spannende andere Sachen noch, die wir vielleicht jetzt hier im Podcast nicht unbedingt immer besprechen. Also es ist ja wahnsinnig viel an Material, was wir euch zu sagen haben alles. Dann Feedback, Reaktionen. Wir freuen uns über alles, über Kritik, über Anregungen, über Fragen, über was auch immer ihr uns zu diesem Podcast zu sagen habt. Bitte helft uns, wir wollen der interessanteste Podcast werden der zum Thema, der Podcast. Spannendste zum Thema Inklusion und Beziehung. Ja? Also wir sind jetzt nicht so die Spezialisten für welche Aufzüge, für welche Rollstühle und so, aber Inklusion und Beziehung, da wollen wir echt die Besten sein, also die interessantesten. Und wenn ihr mehr wollt, wenn euch das nicht reicht, euch das alles nur anzuhören, ein bisschen diese Übungen zu machen oder sowas, wenn ihr sagt, boah, ich bräuchte mal richtig Begleitung, ja, für eine Zeit,
dann könnt ihr uns buchen.
Dann könnt ihr uns buchen und wir haben auch jetzt einen Namen für unser erstes Programm.
Polaris, Inklusion macht glücklich.
Ja, und Polaris.
Ich glaube,
der Leitstern.
Ja. Wir freuen uns, wenn wir uns da treffen.
Ja.
So viel. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.